Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Erschöpft, überarbeitet, ausgebrannt. Wir sprechen in der kommenden Stunde über Burnout, wenn die Seele streikt. Die Zahl der seelischen Zusammenbrüche wegen Überlastung ist im letzten Jahrzehnt drastisch angestiegen. Für Deutschland verzeichnen die Statistiker bei der arbeitenden Bevölkerung einen 18-fachen Anstieg der Krankentage wegen Burnout innerhalb von 7 Jahren. Aber was ist Burnout eigentlich genau? Was sind erste Warnzeichen und wie kann man vorbeugen? Hilft ein geregeltes geistliches Leben gegen Überforderung und Überlastung? Über all diese Fragen sprechen wir mit Professor Dr. Wolfgang Weick. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Sexualtherapeut, Chefarzt, ärztlicher Direktor der Magdalenenklinik, einer katholischen Fachklinik für psychische und psychosomatische Erkrankungen. Er ist uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Professor Weick. Grüß Gott. Professor Weick, die Magdalenenklinik ist ein Privatklinikum im kirchlichen Bereich.
Ja.
Die liegt in Georgs-Marienhütte.
Stadtrand von Osnabrück, ja.
Bei Osnabrück liegt das, genau. Das ist ein ganzer Verbund, ein Zentrum, wo sie dazugehört. Es gibt dazu noch eine allgemeine psychosomatische Klinik in kirchlicher Trägerschaft, die aber für alle Kassenpatienten auch zugänglich ist. Die liegt in Bramsche. Und dazu noch eine Ambulanz. Das Ganze zusammen nennt sich Zentrum für seelische Gesundheit der Nils-Stenzen-Kliniken. Und Sie sind, Professor Weick, Direktor dieses Zentrums.
Ja.
Sie arbeiten schwerpunktmäßig in der Ambulanz, sind aber auch ärztlicher Direktor der Magdalenenklinik, die schwerpunktmäßig kirchliches Personal behandelt. Also sehr umfassendes Arbeitsfeld. Vielleicht ganz kurz noch Nils-Stenzen-Kliniken. Der Namensgeber ist vielleicht nicht jedem bekannt. Wer war Nils Stenzen?
Ja, der selige Nils Stenzen war ein hier im norddeutschen Raum inzwischen in katholischen Kreisen sehr vertrauter Mann, der eine interessante Lebensgeschichte hatte. Der war in seinem ersten Leben evangelisch und er war Naturforscher und Arzt und ist dann zur katholischen Kirche zurückgekehrt, übergetreten und hat später Theologie studiert, wurde Bischof in der nördlichen Mission, also in den Gegenden, die nach der Reformation eigentlich keine katholischen Kirchenstrukturen mehr hatten, und hat in diesen beiden Zeiten als Arzt und als Theologe und Priester große Spuren hinterlassen und ist dann von den norddeutschen Bistümern auch ist die Seligsprechung vor einigen Jahren durchgesetzt worden. Und das ist unser Patron hier von unserem Klinikverbund.
Der Klinikverbund, also Nils Stenzen, Sie haben da mehrere Arbeitsfelder gleichzeitig. Das klingt nach einer ordentlichen Arbeitsbelastung. Sie selbst sind Jahrgang 1951. Sie sind verheiratet, haben 3 Kinder. Man sagt sozusagen Familie und Beruf auch. Haben Sie sich auch schon manchmal ausgebrannt gefühlt?
Ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das ist ja eine Frage, die mit mehreren Facetten zu tun hat. Also natürlich mit der familiären Situation, die mir großen Rückhalt gibt. Ich muss sagen, ich genieße es auch sehr, dass meine Frau mir den Rücken frei hält. Also noch nach einem sehr alten Familienmodell eigentlich. Ich habe eine Bindung im Glauben. Ich habe Dinge, die mir Freude machen, die mir den Ausgleich zur Arbeit bieten. Ich konnte die Arbeit so organisieren, dass sie überschaubar bleibt durch gute Mitarbeiter. Also das sind ja vielleicht auch schon ein paar Hinweise, wie es gehen kann. Und dann habe ich selber keinen Verdienst dran. Das ist eine Gnade, wohl eine einigermaßen robuste Natur mitgebracht. Das gehört ja auch dazu.
Ja, ich denke, da sind schon eine ganze Menge Stichworte gefallen, auf die wir dann später nochmal näher eingehen können. Kommen wir jetzt zunächst einmal aber zu dem, Wort Burnout, was fasst das eigentlich? Was ist Burnout? Was passiert da im Körper, in der Seele eines Menschen?
Ja, erstmal ist es vielleicht wichtig festzustellen, dass Burnout keine Diagnose, keine Krankheit ist, sondern einen bestimmten Zustand, eine bestimmte Belastungssituation beschreibt. Und zwar eine, bei der die Belastungen, vor allem die beruflichen Belastungen, denen ein Mensch ausgesetzt ist, im Kontext mit den Ressourcen, mit den Stärken und Kräften, die er hat und auch mit seinem eigenen Naturell, dazu führt, dass er überfordert ist. Und wenn es zu einer chronischen Überforderung kommt, dann kann das zu diesem, das ist ja eher ein Bild, eine Metapher des Ausbrennens, des Burnout führen. Das heißt, die eigenen Kräfte sind dann überfordert und dann können sich verschiedene Beschwerden und Krankheiten einstellen, vor allem Depressionen, sogenannte psychosomatische Krankheiten, also körperliche Beschwerden, die keine richtige organische Ursache haben. In manchen Fällen auch Entwicklung von Substanzabhängigkeiten, dass jemand mit Alkohol oder mit irgendwelchen Beruhigungsmitteln versucht, sich noch runterzufahren und daraus ein eigenständiges Problem wird. Das wären die typischen Entwicklungen.
Das heißt, es ist statistisch schwer zu fassen, weil eben so vieles mit hineinspielt. Spielt. Ist es manchmal auch so, kann man sagen, dass das auch eine Art Volkskrankheit geworden ist, wo so alles so ein Sammelsurium an Symptomen, die in unserer Zeit sich häufen, so zusammengefasst wird? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat vor 2 Jahren getitelt, mal Volkskrankheit Burnout, die ausgebrannte Republik. Ist das so?
Ja, sicher. Also sowas wie eine Modediagnose. Das gibt es ja immer mal wieder, dass so bestimmte Schlagworte einige Zeit in Mode sind, nachher flauen sie wieder ab. Und das hat, glaube ich, 2 Seiten. Die eine, die positive ist, wir sind dadurch vielleicht sensibler geworden für Menschen, denen alles zu viel wird. Wir können, es kann jemand, der an einer Depression leidet, unter diesem Stichwort auch sich leichter entschließen, Hilfe zu finden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gefahr, dass das sehr, sehr verallgemeinert, sehr verwässert wird, dass man dann vielleicht überhaupt nicht mehr genau weiß, wovon man spricht, dass auch kleine Alltagsbefindlichkeiten, die eigentlich gar nicht behandlungsbedürftig sind, dann plötzlich unter dieser Diagnose auftauchen, dass es so eine Art Ausrede ist, wenn man keine Lust hat. Also es ist ein sehr weites Spektrum. Und wahrscheinlich ist es ja so, dass der Zenit dieser Modediagnose schon wieder überschritten ist, dass das Ganze schon wieder ein bisschen rückläufig ist. Aber es gibt natürlich auch gute Gründe, wieso das in den letzten Jahren zugenommen hat, solche Beobachtungen, weil einfach das Leben der Gesellschaft, der Wirtschaft immer hektischer geworden ist, immer weniger Rücksicht nimmt auf menschliche Bedürfnisse. Da liegen sicher Wurzeln, warum das Problem auch tatsächlich sich stärker ausgebreitet hat.
Also was ist das?
Stichwort zum Beispiel fehlende Abgrenzung zwischen Beruf und Freizeit oder Berufs- und Privatleben durch die ständige Erreichbarkeit über die neuen Medien, die viele Leute ja in Dauerstress versetzt.
Das wird ja oft auch erwartet vom Arbeitgeber. Dann ist es möglich und wird dann erwartet durch Handys und E-Mails, genau, und WhatsApp und ich weiß nicht, was es alles gibt, eben, genau, um ständig dabei zu sein. Fehlende Abgrenzung, auch ein Stichpunkt. Aber Sie haben auch gesagt, Professor Weik, dass sich schon so ein Stimmungswandel abzeichnet. Man hatte ja früher den Eindruck, dass es fast ein wenig schick war, einen Burnout zu haben.
Zeitweilig war das sicher so, ja.
Genau, und dass man aber inzwischen, gibt es dann Beobachter, die sagen, 18-Stunden-Tage sind out und das Prahlen damit erst recht. Ja. Ein Workaholic auf der Überholspur, das ist kein gesellschaftliches Vorbild mehr. Und da heißt es, eine neue Generation hat da schon langsam die Nachfolge angetreten. Also die jüngeren 25- bis 30-Jährige, die das Arbeitsleben etwas entspannter sehen und sich auch mal Wohlfühloasen schaffen und während der Arbeitsphase selbst auch mal kurz vielleicht mal rausgehen, mal einen Kaffee trinken, mal das Handy ausmachen und so, dass das inzwischen schon wieder eher im Kommen ist. Beobachten Sie das auch?
Also partiell beobachte ich das auch, so als Stimmung und in einigen Bereichen auch als gelebte Praxis. Und dann würde ich sagen, wäre es ja gut, dass wir die Burnout-Mode hatten, weil die vielleicht zum gewissen Umdenken auch geführt hat, weil das den Leuten klar geworden ist. Ich sehe allerdings mit Sorge, dass das nicht alle Bereiche betrifft. Also gerade die so, ich sage jetzt mal angloamerikanisch beherrschte Geschäftswelt, Amazon hat man kürzlich gehört, wie es da zugeht. Menschen, die nicht in so privilegierten Berufen arbeiten, wo das tatsächlich mit mehr Freiheit inzwischen einhergeht, da setzt sich das eher fort, habe ich den Eindruck, diese Belastungen.
Also wir sind ja diesen veränderten Bedingungen alle ausgesetzt. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen und auch unter welchen Druck die Arbeitnehmer gesetzt werden.
Richtig.
Vielleicht kommen wir nochmal zu einem weiteren spannenden Teil Ihres Berufes. Sie haben mitgewirkt an einer deutschlandweiten Stressstudie unter mehr als 8.600 katholischen Seelsorgern. Die Ergebnisse dieser Studie sind vor einigen Monaten vorgestellt worden. Was haben Sie da genau untersucht?
Wir haben, also wie Sie das richtig jetzt auch gesagt haben, Seelsorgerinnen und Seelsorger in Deutschland, also Priester, die machen so knapp die Hälfte aus, aber auch ständige Diakone und Pastoral- und Gemeindereferenten und Referentinnen. Darunter sind also auch Frauen, auch einige Ordensfrauen. Also ein recht breites und wohl repräsentatives Spektrum aus den katholischen Seelsorgeberufen in Deutschland befragt mit einem umfangreichen Fragebogen. Eine zweite Phase, in der einige dieser Teilnehmer, die sich dazu bereit erklärt haben, jetzt noch vertieft in Interviews befragt werden, die läuft zurzeit noch. Die Fragebogen sind ausgewertet. Und da haben wir nach verschiedenen Bereichen gefragt, von Belastung und Umgang damit und Ergebnis davon, also psychosomatische Gesundheit, erlebte Stressbelastung, Burnout, was wir jetzt gerade auch angesprochen haben, und dann auch noch den besonderen Bereich von Beziehungen, Intimität, für die Priester natürlich vor allem auch unter dem Aspekt des Lebens im Zölibat. Das haben wir alles erfragt und ausgewertet und miteinander in Beziehung gesetzt. Und wenn man das Ergebnis jetzt so, also mit einem Satz beinahe sagen soll, dann kommt raus, dass Priester und auch die anderen Seelsorgeberufe insgesamt nicht schlechter abschneiden als andere vergleichbare Berufe auch, in einigen Teilbereichen sogar besser. Also zum Beispiel Burnout-Thematik ist seltener als bei vergleichbaren Berufen, zum Beispiel bei Lehrern. Dass es aber eine nicht ganz kleine Gruppe, vor allem von Priestern gibt, bei den anderen Seelsorgeberufen eher weniger, aber vor allem bei den Priestern eine Gruppe von 13-15% der ganzen Gruppe gibt, die eben mit dieser Lebensform und mit den Belastungen nicht gut zurechtkommen und die dann die ganze Palette von Problemen und Störungen aufweisen. Und das ist, glaube ich, der interessantere Teil. Also wir könnten uns zurücklehnen und sagen, den meisten geht's ganz gut und sie kommen damit irgendwie zurecht. Aber interessant ist ja diese Gruppe, die eben nicht zurechtkommt. Also was, und das ist vielfältig, was da an unbewältigten Belastungen dabei ist. Und wir sind gerade dabei, im Dialog mit den Bistümern und den Personalverantwortlichen daraus jetzt Schlüsse zu ziehen.
Ich meine, eigentlich überrascht das nicht, wenn man denkt, was ein Priester in unserer Zeit zu bewältigen hat. Man, oft ist er so eine Art Chef einer Großpfarrei,
richtig,
zu der tausend oder zehntausende Gläubige gehören, hat einen vollen Terminkalender. Er muss erreichbar sein, er muss ein offenes Ohr haben, Trost spenden können, geistlich Orientierung gehen und so weiter und so fort. Also ich meine, das klingt ja ein bisschen nach einer
Stellung ist in Frage gestellt,
genau,
ist nicht mehr wie früher.
Genau, ja. Früher war der Dorfpfarrer auch ein bisschen der Dorfkönig, der Kleine,
genau,
und wohl hatte Wertschätzung überall. Heute hat man mit Pfarrgemeinderäten, unzufriedenen Gläubigen rechts und links noch zu kämpfen. Das heißt, die Anerkennung fehlt oft auch, weil auch die Kirche oft unter Attacke ist und die kirchlichen Mitarbeiter auch noch gleichzeitig. Das klingt nach einer eierlegenden Wollmilchsau, die auch nicht groß gelobt wird oft für das, was sie tut.
Ja.
Eigentlich müsste ja ein Priester prädestiniert dafür sein, völlig ausgebrannt zu sein.
Ja, und dass das dann doch so viele recht gut und die Mehrheit irgendwie schafft, Das ist eigentlich schon beachtlich, ne? Und spricht, glaube ich, für zweierlei dafür, dass doch eine ganze Reihe von Priestern aus dem starken Glauben heraus und aus guten Ressourcen, die sie mitbringen, das bewältigen, und dafür, dass der kirchliche Arbeitgeber, das erlebe ich ja hier auch im kirchlichen Raum, gegenüber anderen Arbeit- und Dienstgebern einfach sehr viel sorgsamer mit den Menschen umgeht, die dort arbeiten.
Immerhin das ein schönes Ergebnis, aber Sie sagen, man muss auch noch weiter schauen. Es gibt doch welche, die schaffen es einfach nur schwer unter den Bedingungen, in denen sie stehen.
Genau, und das hat ja den individuellen Aspekt, also einzelne Priester, die wir hier dann häufiger auch als Patienten haben, die in ihrer Situation halt nicht zurechtkommen, die dann Hilfe brauchen, so wie in anderer in vergleichbarer Situation auch, und den eher strukturellen Aspekt, also was müsste sich in Kirche ändern, damit die Außenwahrnehmung eine andere wird, damit die Arbeitsbedingungen besser werden. Das sind ja die zwei verschiedenen Aspekte.
Burnout, wenn die Seele streikt, das ist unser Thema in der Lebenshilfesendung. Unser Gesprächsgast ist Professor Dr. Wolfgang Weik. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt, ärztlicher Direktor der Magdalenenklinik. Wir hören jetzt etwas Musik und dann werden wir noch ein wenig genauer eingehen auf das, was Burnout bedeutet und wie man damit umgehen kann. In der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb sprechen wir über Burnout, eine schwer zu fassende, nicht eigentliche Krankheit, ein Sammelsurium aus Beschwerden, das im Ausbrennen des Betroffenen mündet. Man weiß, man fühlt sich nicht mehr fähig aufzustehen, man ist erschöpft, ausgebrannt, depressiv. Viele Menschen sind davon betroffen, das Arbeitsumfeld hat sich stark verändert, beansprucht die Menschen stark, die vielleicht auch weniger Widerstandskräfte entgegenbringen, diesen vielen Ansprüchen, die an sie gestellt werden. Andererseits ist es auch eine Art Modekrankheit. Man diagnostiziert viel schneller Burnout als früher auch Depression. Wir sprechen über dieses Phänomen Burnout, wenn die Seele streikt, mit Professor Dr. Wolfgang Weik. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Direktor des Zentrums für seelische Gesundheit der Nils-Stenzen-Kliniken in Osnabrück. Und Professor Weik, Sie haben berichtet von der Berufsgruppe der Seelsorger, die Sie speziell untersucht haben mit einem Team, um zu schauen, wie starken Belastungen sind Seelsorger ausgesetzt. Sie haben vorhin aber auch schon eine andere Gruppe von Berufstätigen genannt, die besonders von Burnout betroffen sind, nämlich die Lehrer. Vielleicht können wir anhand dieses Berufs einmal nachschauen, warum es einfach zu so gehäuften Fällen von Erschöpfung, seelischer Erschöpfung kommt in unseren Breiten. Den Lehrer, den gibt es ja nun schon seit vielen Jahrhunderten, aber irgendetwas ist passiert, das diesen Beruf unglaublich anstrengend gemacht hat. Was ist das?
Also was sich verändert hat, sind nach meiner Wahrnehmung Rolle und Rahmenbedingungen des Lehrerberufs. Die Rolle hat sich insofern verändert, da gibt es übrigens eine Parallele zu den Priestern, dass die Autorität in Frage gestellt wird. Also wenn das Kind früher erzählt hat, dass es vom Lehrer getadelt wurde in der Schule, dann haben sich die Eltern in der Regel dem angeschlossen. Wenn es das heute zu Hause erzählt, so höre ich es immer wieder, dann gehen die Eltern zum Lehrer und beschweren sich, dass er ihr hochbegabtes Kind da irgendwie falsch behandelt hätte. Also die Einstellung zu den Lehrern ist eine andere geworden. Die Rahmenbedingungen, teilweise sehr bürokratisch, teilweise sehr überlastend durch Aufgaben, die nicht unbedingt mit dem Unterricht zu tun haben, die dazukommen durch viele Dokumentationen und Absicherungen. Das berichten mir viele Lehrer. Die Schüler haben sich verändert. Das hat natürlich auch mit den ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Viele Schüler wachsen nicht mehr in einem geborgenen Elternhaus auf, bringen viel, viel Frust und Stress mit in die Schule, der dann dort zum Tragen kommt. Und das alles zusammen führt zu einer Belastung, der viele Lehrer nicht mehr gewachsen sind.
Die Lehrer sind eine Berufsgruppe, die mit den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zu kämpfen haben. Andere, die oft genannt werden, sind Menschen in Pflegeberufen, aber natürlich auch die Manager und so weiter. Allen gemeinsam ist eben psychischer Stress am Arbeitsplatz, mangelnde Anerkennung, dauernde Erreichbarkeit, kein Ende finden. Ist es aber auch so, Professor Weik, wie ist das Ihre Beobachtung? Sind die Menschen auch insgesamt vielleicht weniger belastbar geworden, als das früher der Fall war?
Das beobachtet man auch, dass Menschen weniger belastbar sind. Also wir sehen das zum Beispiel bei unseren jüngeren ärztlichen Kollegen, dass da doch Veränderungen gegenüber vorherigen Generationen sind, wobei ich das etwas zweischneidig sehe. Der eine Effekt ist nämlich der, den Sie vorhin genannt haben, der ja durchaus positiver ist, dass jüngere Leute oft achtsamer mit sich umgehen, sich weniger gefallen lassen, weniger in solche Strukturen einfach hineinzwängen lassen. Der andere Effekt ist wahrscheinlich, dass viele weniger Ressourcen mitbringen, also Kräfte, die von anderswoher kommen und also zum Beispiel tragfähige Beziehungen, in denen sie leben und die ihnen Kraft geben für den Beruf. Und dann kommen natürlich auch noch veränderte Einstellungen dazu, also was erwartet man vom Leben, manchmal sehr hohe Ansprüche. Und es kommt dazu, dass ja auch die Freizeit häufig stressartig und leistungsmäßig organisiert ist, was man da noch wieder alles erledigen und erleben muss. Das alles zusammen führt dazu, dass die Widerstandskräfte, die man noch über hat, zum Beispiel für die berufliche Tätigkeit, bei vielen kleiner geworden sind.
Die Familiensituation haben Sie schon angesprochen. Das heißt, wenn jemand in ruhigen, sicheren Verhältnissen lebt, wenn er nach Hause kommt, einfach eine emotionale Sicherheit hat, ja, das spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle.
Das spielt eine große Rolle. Das ist einer der entscheidenden Faktoren, ja.
Mhm. Gibt es denn auch eine genetische Disposition?
Ja.
Sie haben gesagt, Sie selbst, Sie haben ein robustes Naturell.
Ja. Also es ist ja bei vielen dieser psychischen Dinge so, dass und auch bei der Frage, über die wir jetzt gerade reden, dass nur die Interaktion zwischen Anlage und Umwelt, das Wechselspiel zwischen der Persönlichkeit und der Ausstattung, die jemand mitbringt, die im Wesentlichen genetisch bedingt ist, und den Umweltbedingungen, nur das zusammen ergibt dann ein vernünftiges Ergebnis. Die alte Frage, was ist Vererbung und was ist Umwelt, ist eigentlich nicht zu beantworten. Es ist immer eine Interaktion von beiden.
Vielleicht, also es ist auch die Frage, Sie haben gesagt, Sie selbst haben ein robustes Naturell. Ich frage mich auch manchmal, ob das auch damit zusammenhängt, wie man aufwächst. Also wenn man in einem relativ überschaubaren Rahmen aufgewachsen ist, wie das noch bei meinem Vater war, der ja auch Kriegsgeneration noch ist. Also die haben wahrlich kein einfaches Leben gehabt. Aber es war überschaubarer, weniger zerfleddert wahrscheinlich, weniger hin und her. Muten wir da manchmal vielleicht auch unseren Kindern zu viel schon zu, solange sie klein sind, sodass sie nicht mehr in so einer Ruhe sich ein gesundes Naturell in ihnen aufbauen kann?
Vieles spricht dafür, dass es so ist, wie Sie sagen. Und dass diese, also sowas wie Resilienz zum Beispiel, die Widerstandskraft gegen Stressbelastungen, dass die tatsächlich im Wesentlichen von diesen beiden Faktoren gespeist wird, von der Genetik, die man natürlich nicht beeinflussen kann, und von diesen Erlebnissen früh im Leben, in der frühen Kindheit, in der Kindheit überhaupt, ob man da verlässliche Beziehungen erlebt, ob man da eine verlässliche, tragfähige, gesunde Bindung erlebt, ob man die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln, ohne dass man von Anfang an in irgendwelche Überreizungen und Überforderungen reingestoßen wird. Das sind sicher ganz wichtige Punkte. Und da hatten es frühere Generationen, einschließlich meiner noch, der direkten Nachkriegsgeneration, hatten es wahrscheinlich leichter als die jetzige junge Generation, der das zu weiten Teilen eben nicht mehr so selbstverständlich zur Verfügung steht.
Wenn man auch unter härteren Arbeitsbedingungen aufwächst, Lebensbedingungen aufwächst, ist es wahrscheinlich auch so, dass man dann die Frustrationstoleranz dann einfach auch größer ist.
Genau.
Man bekommt nicht gleich das, was man möchte, sofort.
Genau, was ja, das ist ja so eine Gratwanderung zwischen Vernachlässigung oder Armutsverhältnissen, die natürlich keinem gut tun, und auf der anderen Seite so einer gewissen Überreizung und Schaffung unermesslicher Ansprüche und
schnelle und so. Antworten auf
ja,
auf
genau.
Alles.
Also da irgendwo dazwischen liegt ja das Gesunde.
Noch einen Punkt haben Sie angesprochen, wenn wir jetzt bei den Ursachen sind für Burnout. Wenn Sie haben von sich selbst gesprochen als jemand, der eigentlich die Gabe hat, sich einigermaßen gut zu organisieren. Das spricht eben, ja, das legt vielleicht auch den Finger auf eine andere Wunde, nämlich dass wir vielleicht auch oft dazu neigen, uns in den vielen Möglichkeiten, die wir haben, zu verzetteln.
Genau, und da ist sicher die neuere technische Entwicklung, also vor allem mit den neuen Medien und Vernetzungen und internetbasierten Anwendungen auch eine gewisse Gefahr. Also ich will das jetzt nicht verteufeln, wir können das kaum noch wegdenken, das bringt sicher auch einiges Positive, aber wir sehen doch auch die Nachteile, und das ist einer. Also dass es vielen Menschen sehr schwerfällt, sich noch längere Zeit auf irgendwas zu konzentrieren, sich vernünftig zu organisieren. Es wird dann dauernd rumgesprungen zwischen diesen immer neuen Reizen und das ist teilweise auch ineffektiv. Das ist sicher ein Punkt, das ging ja schon los, als das Fernsehen sich so verbreitet hat und diese sehr kurzen Sequenzen dort so aufgekommen sind, sodass vielleicht ein längeres Gespräch gleich langweilig schien. Das ist eine Veränderung, die eine große Rolle spielt. Und in der Tat, mit manchen Menschen, die Burnout gefährdet sind, wenn wir das Stichwort jetzt mal verwenden, erarbeiten wir auch genau das, dass sie sich besser organisieren können. Das kann man ja im psychoedukativen, im Coaching-Bereich fördern. Und das ist eine mögliche denkbare Hilfe.
Sich organisieren heißt dann auch, sich notfalls auch mal abgrenzen können,
genau.
Nicht alles mitzumachen und sich wirklich
genau.
Zu überlegen, was brauche ich. Und
also auch priorisieren, auch entscheiden, was ist wichtig für mich oder für die Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, und das andere auch mal weglassen, genau, sowas.
Auch loslassen können, anderen mal etwas überlassen können.
Genau.
Das ist noch ein weiterer Punkt. Dann haben Sie genannt, was bei Ihnen auch eine Rolle spielte, warum Sie bis jetzt sich nie trotz den vielen Dingen, die Sie tun, überlastet gefühlt haben, ist die Freude an dem, was Sie tun.
Richtig.
Wie wichtig, ja, ich meine, nicht jeder hat den Luxus, vielleicht das zu tun, was er sich sein Leben lang erträumt hat.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich unterhalte mich gelegentlich mit Kollegen in ähnlicher Situation. Also das wissen wir schon, dass wir da privilegiert sind, dass das im Grunde eine Gnade ist, so eine Aufgabe zu haben, die auch erfüllend ist und Freude macht. Das kann es, denke ich, an ganz verschiedenen Punkten geben. Es kann auch Freude machen, Handwerk natürlich zum Beispiel auszuüben und da Produkte gut herzustellen, und vieles kann Freude machen. Aber es gibt halt in dem Gesamt der Arbeitsplätze auch solche, wo man sich das schwer vorstellen kann, dass man daran wirkliche Freude hat und mit wirklicher Begeisterung dabei ist. Es ist zum einen also sicher ein Privileg, aber zum anderen auch, also zumindest auf bescheidenem Niveau auch anzustreben, dass Menschen an dem Platz, an dem sie sind, sich wohlfühlen und ein gewisses Maß an Freude haben können. Das hat natürlich neben der Aufgabe, die man da erfüllt, auch mit dem zu tun, was man so Betriebsklima nennt, also wie Arbeitsabläufe auch organisiert sind, wie der Kontakt derer untereinander ist, die da ein Team bilden oder irgendwas miteinander zu tun haben. Das sind ganz wichtige Faktoren dafür.
Das ist ja nun der Arbeitsmarkt nicht immens riesig mit freien Plätzen ausgestattet. Was raten Sie da jemandem, der sagt, ach Herr Professor Weick, ich weiß, mir fällt es total schwer, morgens zur Arbeit zu gehen. In der Firma, die Arbeit, die ich mache, macht mir eigentlich gar keine Freude, aber ich habe die Familie, ich muss das Geld heranbringen. Irgendwo muss ich ja da meine Brötchen verdienen und die für meine Familie.
Ja, also es gibt ja an der Stelle zwei Ansatzpunkte. Ich würde die mal den individuellen, den psychotherapeutischen und psychoedukativen nennen. Also mit dem Menschen erarbeiten, was er eventuell tun könnte, um damit besser klarzukommen, wo er Ressourcen bei sich entdecken könnte, wo er Gegenkräfte schaffen könnte, wo er die Motivation hernimmt, um das durchzuhalten. Dafür braucht er vielleicht auch spezielle Informationen, Trainings, vielleicht sogar eine richtig gehende Psychotherapie. Und die andere Frage, die eher sozialpsychiatrische, wäre mit ihm gemeinsam zu gucken, kann man an dem Platz irgendwas ändern? Also wir haben mit einigen größeren Betrieben hier und natürlich auch in unserem eigenen kirchlichen Bereich auch ganz gute Vereinbarungen, dass wir dann auch beratend eingreifen, wenn zum Beispiel die Vorgesetzten merken, da ist ein Mitarbeiter, der sich nicht wohlfühlt, der nicht mehr so gut zurechtkommt, dann kann man eventuell ja auch gemeinsam überlegen, kann man die Verhältnisse ändern, kann man den Mitarbeiter umsetzen, eventuell im Extremfall, wenn Arbeitgeber oder die Verhältnisse in einem bestimmten Betrieb unerträglich sind, kann man auch gemeinsam mit Arbeitsamt zum Beispiel überlegen, ob es vielleicht eine Alternative gibt, ob jemand die Stelle wechseln könnte, um günstigere Bedingungen zu haben. Das ist also schon sehr vielfältig und man kann dann zum Glück nicht immer, aber doch in vielen Fällen auch was dran tun.
Einen weiteren Punkt haben Sie uns gesagt, Professor Weick, was für Sie eine Hilfe war, eben nicht ein Burnout-Opfer zu werden, trotz vielfältiger Tätigkeiten. Das ist der Rückhalt im Glauben.
Ja.
Was macht das aus?
Also wir wissen ja aus religionspsychologischen Studien inzwischen, das Thema ist in den letzten Jahren ja etwas auch in Mode gekommen, zum Glück, dass man auch fragt, also was trägt Glaube und Glaubenspraxis zur Gesunderhaltung und zur Wiederherstellung der Gesundheit und zur Bewältigung von Lebenskrisen bei. Da gibt es ja eine eigene Forschungsrichtung inzwischen, die auch ganz gut ausgestattet ist. Und was wir daraus lernen ist, Glaube kann beitragen, auch in einem gehörigen Maße beitragen zur seelischen Stabilität und zur Bewältigung von Problemen. Es schützt natürlich nicht zu 100% vor allen Krisen und Krankheiten, aber es ist ein sehr förderlicher Faktor. Es kommt allerdings vor allem auf zwei Dinge an, nämlich dass der Glaube ein wirklich verinnerlichter ist, also wie wir sagen, eine intrinsische Religiosität, dass die Menschen wirklich von innen heraus glauben und nicht nur, was früher vielleicht eher der Fall war, einfach äußere Rituale vollziehen, so weil das halt so Gewohnheit ist, weil man da an einem Ort lebt, an dem das alle machen. Also diese eher äußerlichen Formen, die bringen weniger. Und was auch sehr wichtig ist, ist der Glaubensstil. Das heißt, ein Glaube an einen gütigen Gott, an einen hilfreichen Gott, ein Glaube, der mit gehörigen Maß an Toleranz verbunden ist, also das ist mein Glaube und das ist gut so und ich muss nicht andere dazu zwingen, dass sie den gleichen Glaubensinhalt oder Glaubensstil übernehmen. Ich kann andere Menschen auch so lassen, wie sie sind. So ein Religionsstil wirkt sich förderlich aus, während der, den man vielleicht so mit dem Schlagwort fundamentalistisch nennen könnte, also mit so einer verbohrten, verbissenen Haltung, eifernd und eng, der ist eher schädlich für die seelische Gesundheit.
Glaube, wie wir glauben, was wir glauben, hängt eng mit unserer seelischen Gesundheit auch zusammen. Wir sprechen in der Lebenshilfesendung mit Professor Wolfgang Weick über das Thema Burnout, wenn die Seele streikt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben an Professor Weick, dann können Sie von jetzt an anrufen unter der Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Wir hören jetzt ein wenig Musik und dann möchten wir Ihnen gerne Raum geben für Ihre persönlichen Fragen. Burnout, wenn die Seele streikt, ist unser Thema. In der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb, unser Gesprächsgast ist der Psychiater und Psychotherapeut Professor Wolfgang Weig aus Osnabrück. Wenn auch Sie sich manchmal ausgebrannt, leer, überfordert fühlen, wenn Sie Rat brauchen, können Sie jetzt gerne anrufen und mit Professor Weig ins Gespräch kommen unter 089 517 008 008. Als erstes diese Nummer gewählt hat Herr Netter aus Herzogenaurach. Grüß Sie, Herr Netter, guten Morgen. Herr Netter, wir hören.
Ja, hier.
Sie sind jetzt mit uns verbunden. Ja. Grüß Sie,
Gott. Herr Professor Weiß, grüß Gott, Frau. Gott,
Herr Netter.
Ich habe jetzt Ihren Namen, ich habe jetzt hier die Frau. Frau Enge, aber für mich ist die
Frau Fröhlich. Frau Fröhlich, genau.
Frau Fröhlich, ja. Mhm. Ich habe jetzt diese Dinge zugehört, also teilweise. Und was ich glaube oder was ich finde in der heutigen Zeit, dass ein großes Problem für den, also ein großes Ding für den Burnout der Relativismus ist. Man weiß heute nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und auch in der Kirche ist dieser Relativismus im Land. Und es ist meiner Meinung nach eine große Gefahr. Toleranz gibt es überhaupt kein Problem. Gott hat jedem seinen freien Willen gegeben. Jeder kann, sage ich jetzt einmal, im Rahmen des freien Willens tun und lassen, was er will. Aber er muss sein Tun und jeder andere muss sein eigenes Tun und auch das Tun des anderen beurteilen dürfen und muss unterscheiden dürfen, was gut und was recht ist. Und wenn aber ein Relativismus herrscht, der alles für richtig hält, der Toleranz, also dahingehend interpretiert, dass man tun und lassen kann, was man will, dann wird das meiner Meinung nach sehr problematisch. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eine der Hauptursachen, weil keiner mehr heute weiß und total verunsichert ist, was ist richtig im Glauben, was ist richtig im Leben, was ist richtig in meiner Arbeit.
Herr
das
Netter,
führt dann zum Burnout, meiner Meinung nach.
Das ist sicher nochmal eine spannende Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben, Professor Weig. Sie haben gesagt, auf der einen Seite der ruhige Halt im eigenen Glauben hilft uns auch vor Überforderung. Herr Netter sagt jetzt allerdings, und die Toleranz ist wichtig, dass man es nicht verbissen glaubt und nicht unbedingt an andere weitergeben muss. Was hat da eben diese, was wir Relativismus nennen, Papst Benedikt die Diktatur des Relativismus genannt hat, eben, dass wir uns im Endeffekt so viele Möglichkeiten offen haben
Ich glaube, ich habe verstanden, worum es geht, und dem würde ich auch zustimmen. Also dieses Anything Goes, das ist jetzt ein komisches Wort, aber der absolute Relativismus, alles ist egal, ne, man kann alles machen, alles ist gleich wertvoll, da gebe ich dem Herrn Netter vollkommen recht, das ist eine der Krankheiten unserer Zeit, die Menschen verunsichert. Wenn allerdings der Relativismus damit gemeint ist, dass es einfach unterschiedliche Auffassungen geben kann, dass man das kommt natürlich auch ein bisschen daher, weil wir versuchen ja unsere Arbeit auch wissenschaftlich zu fundieren. Ich glaube, das muss man auch, wenn man seine Verantwortung wahrnehmen will. Also dann können wir ja nicht irgendwas anwenden, von dem wir gar nicht wissen, ob es nützt oder hilft. Dazu braucht man dann schon wieder auch den Widerstreit von Auffassungen und wir sind nicht von vornherein im Besitz der Wahrheit. Das ist die andere Seite. Aber das, was Herr Netter wahrscheinlich gemeint hat mit dem Relativismus, dass so alles beliebig ist und es überhaupt keine allgemein akzeptierten, auch ethischen Regeln mehr gibt, da würde ich ihm recht geben, dass die Gefahr besteht, dass es verbreitet, solche Auffassungen. Und die führen unter anderem mit dazu, dass die Verhältnisse so sind, wie wir sie vorhin besprochen haben. Das wäre also schon wichtig, sich auf so einen Grundkonsens zu einigen.
Ja, es ist ja, ich versuche das nochmal weiter nachzuvollziehen und denke mir, dass natürlich in jedem von uns, der eine Überzeugung hat, so ein bisschen der Wunsch ist, in dieser Überzeugung auch ruhen zu können.
Ja.
Und wenn das natürlich ständig von allen Seiten angefochten wird, dann ist das manchmal anstrengend. Aber das ist etwas anderes als das,
genau,
was Sie meinen.
Ja, genau. Das ist ja die Dialektik. Also Sie haben mit Recht den Papst Benedikt jetzt zitiert, der ja vor dem übermäßigen Relativismus zurecht gewarnt hat. Papst Franziskus warnt ja mit gleichem Recht vor einer zu satt eingefahrenen Kirche, ne, die sich in ihren Strukturen ganz sicher ist und da nichts an sich rütteln lassen will. Das ist das Dialektische, dass wir im Grunde genommen ja beides beachten müssen. Das nicht hineinfallen in den vollständigen Relativismus und das nicht hineinfallen in die satte Selbstzufriedenheit, die durch nichts mehr erschütterbar oder anstoßbar ist.
Also der innere Halt ist etwas anderes als diese ruhige, ungestörte Zufriedenheit.
Ja, ja. Hm.
Also man muss auch ein bisschen was aushalten können.
Denke ich, ja.
Ja. Dankeschön, Herr Netter, für Ihren Hinweis, eine wichtige Ergänzung. Alles Gute nach Herzogenaurach. Und ich begrüße Frau Dombrowski. Sie ruft uns aus Regensburg an. Grüß Sie, Frau Dombrowski.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Dr. Weig.
Grüß Gott, Herr Dombrowski.
Ja, ich bin Lehrerin.
Ja.
Und ich bin voriges Jahr in der Klinik Roseneck beim Professor Voderholzer gewesen.
Ja.
Und ich war auch 2007 in Windach schon beim Professor Zaudig, damals nur wegen Migräne und ja. Diesmal wegen Migräne. Und ich habe also ein ganzes Schuljahr andauernde Mobbing-Geschichte hinter mir und hatte da Panikattacken und Déjà-vu. Und deswegen war ich in der Klinik Roseneck 3 Monate lang letztes Jahr. Ich habe mich in Windach Windach war ich sehr enttäuscht, muss jetzt ehrlich sagen. Also da ist wirklich nur die Migräne behandelt worden.
Frau Dombrowski, können Sie vielleicht nochmal genau schildern, was Ihr Problem war? Vielleicht kann Professor Weig Ihnen da auch noch was dazu sagen.
Also damals 2007 war nur die Migräne mein Problem. Allerdings wird natürlich die ganze Vergangenheit überarbeitet und da kommen dann schon viele Sachen hervor, die der Pater Burg zum Beispiel in seinen Heilungsgottesdienst dann immer bringt, was in der Kindheit alles passiert ist und so. Also das kommt schon mit zum Tragen. Aber voriges Jahr in der Klinik Roseneck, das war super. Da ist vielseitig alles behandelt worden, auch von meinem Beruf her. Auf meiner Station war zum Beispiel auch ein Priester dabei. Ja. Ich war jetzt eigentlich nicht wegen Burnout offiziell dort, aber das Burnout hat schon mit der Rolle gespielt, da bin ich ganz ehrlich. Hm. Und diese Mobbing-Geschichte in der Schule und dann diese starke Migräne. Aber warum ich jetzt anrufe, mir hat in beiden Kliniken, muss ich jetzt leider sagen, das Glaubensmäßige gefehlt, das Seelsorgerische, das hat gefehlt in beiden Kliniken. Und deswegen bin ich jetzt so voll begeistert von Ihnen, Herr Professor Dr. Weig, weil in Georgsmarienhütte, weil Sie sagen, der Glaube, der katholische Glaube wird da, ist mit ein Manifest, dass die Patienten einen Halt bekommen. Und das habe ich vermisst. Also in der Klinik Roseneck hat es einmal in der Woche am Abend so eine seelsorgerische Betreuung gegeben. Das habe ich auch wahrgenommen. Aber ansonsten bin ich halt selber persönlich in die Kirche gegangen, immer wieder dort.
Ja, Frau Dombrowski, ich denke, wir haben Ihre Frage verstanden. Ja. Ich möchte jetzt gerne an Professor Weig weitergeben. Wie wichtig ist es bei der Behandlung von zum Beispiel Burnout-Patienten, auch bei Depressionen und so, auch wirklich ein religiöses Angebot, da dem ärztlichen Angebot zur Seite zu stellen?
Also das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie empfänglich der betroffene Mensch dafür ist. Frau Dombrowski hat das ja gerade von sich geschildert, wie wichtig ihr das ist. Also wenn ich jetzt die Frage einfach mal ganz salopp beantworten möchte, wir brauchen in der Landschaft der Kliniken, die es auf diesem Gebiet in Deutschland gibt, auch einige, die diesen Schwerpunkt vertreten und die entsprechend offenes Ohr und eine entsprechende Grundhaltung dafür haben. Es gibt auch ein paar in Deutschland, überwiegend aus dem Umfeld der evangelischen Kirche. Katholisch sind wir, soweit ich das weiß, ich will da aber nichts behaupten und vielleicht jemand anderem damit was wegnehmen, was er vielleicht hat. Ich weiß nur nichts davon. Also im katholischen Raum sind wir, glaube ich, die einzigen bisher in Deutschland, die so einen Ansatz haben, den wir natürlich niemandem aufdrängen. Also wer von unseren Patienten das möchte, kann mitmachen am geistlichen Leben hier in der Klinik und kann den Seelsorger in Anspruch nehmen, der fest mit im Team bei uns ist. Und das ist für viele dann eben eine große Hilfe und eine wichtige Sache.
Da stellt man sich dann aber, wenn sie doch auch die Wissenschaft eindeutig festgestellt hat, dass eben ein innerer Halt auch in der Religion so eine wichtige Rolle auch für die psychische Gesundheit spielt, kann man sich doch auch fragen, warum ist das in anderen Kliniken nicht viel stärker präsent, dieser Aspekt?
Naja, wir müssen wahrscheinlich eines einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Gruppe der Menschen, die für die Glaube wichtig ist, in unserem Land, im ganzen westeuropäischen Raum, inzwischen eine Minderheit sind. Und wir erfassen mit diesen Studien ja nur die mit dem Glauben was sozusagen am Hut haben. Die anderen nehmen an solchen Studien ja nicht teil. Wir können also sagen, Menschen, die einen entsprechend gestalteten Glauben haben, die profitieren davon, das ist gut für sie. Aber wir können im Grunde nichts aussagen über die, die diesen Glauben nicht haben. Die haben möglicherweise andere Kraftquellen oder halt keine. Also wir können unser Angebot eigentlich ehrlicherweise nur denen machen, die dafür empfänglich sind. Aber denen sollten wir es machen.
Also als Klinik können Sie nicht missionarisch unterwegs sein?
Nee, das wäre ja nicht unser Auftrag. Mhm.
Dankeschön, Frau Dombowski, für Ihren Anruf. Gottes Segen wünschen wir Ihnen. Und ich begrüße Frau Scharf. Sie ruft aus München an. Grüße Sie, Frau Scharf.
Entschuldigung wegen meiner Sprache. Ich möchte mit meinem bescheidenen Sprache Tipp geben. Statt behandeln Ergebnis vom Stress, lieber vorbereiten Lehrer und Priester zu diesem, was auf sie kommt.
Ja. Ganz wichtiges Stichwort, grüß Gott.
Ja.
Ganz wichtiges Stichwort, vorbeugen ist besser als heilen. Also natürlich, wann immer möglich, sollten wir zum Beispiel solche gefährdeten Berufe darauf vorbereiten, was auf sie zukommt. Mache ich zum Beispiel hier im Priesterseminar mit den Priesteramtskandidaten, dass wir vorher schon über solche möglichen Probleme sprechen und die Kräfte fördern, die da wichtig sind. Ein ganz wichtiger Punkt. Leider ist nur keine Vorbeugung zu 100% wirksam. Also auch wenn wir das tun und wenn wir dafür entsprechende Wege aufzeigen, werden leider, denke ich, immer einige überbleiben, bei denen es dann doch passiert und denen wir dann später helfen müssen.
Aber was raten Sie denen zum Beispiel?
Was ich denen rate, ist, dass sie, also bei den Priesteramtskandidaten geht es natürlich zum einen um die geistliche, um die spirituelle Förderung, dass sie da ihre Wurzeln wirklich haben. Dann geht es darum, die Lebensführung zu überdenken, also wie kriege ich auch Zeiten und Umstände für mich raus, in denen ich mich regenerieren kann, in denen ich mich erholen kann, in denen ich was für mich selber tun kann, wie komme ich dazu, mir das auch zuzugestehen, mir das zu erlauben. Und es geht um die Gestaltung von Beziehungen, was natürlich vor allem für zölibatär lebende Priester so eine Herausforderung ist. Also wie kann ich gute und für mich förderliche Beziehungen in dieser Lebensform pflegen. Das wären wichtige Themen.
Ja, also das sind so Möglichkeiten, wie man darauf achten kann, dass es einem schon gar nicht erst zu viel wird.
Ja.
Genau. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Scharf, für Ihren Anruf, Ihren Hinweis und begrüße Herrn Schenk. Er ruft aus der Gegend von Köln an. Guten Tag, Herr Schenk.
Schönen guten Tag, Frau Fröhlich. Schönen guten Tag, Herr Professor Weiß.
Guten Tag, Herr Schenk.
Ich habe in der letzter Zeit viel wahrgenommen, dass die allgemeine Bevölkerung sehr empfindlich reagiert auf die Wahrheit, dass also Ehrlichkeit und Wahrheit und Realismus sehr in den Hintergrund gedrängt werden, im Gegenteil bekämpft werden.
Herr Schenk, was hat das mit dem Thema Burnout für Sie zu tun?
Ja, dass man hinterher gemobbt wird und dann zu Burnout neigt.
Also Sie meinen, das gehört zu den erschwerten Bedingungen. Haben Sie persönlich den Eindruck, dass Sie nicht sich zeigen können, wie Sie sind und wer Sie sind?
Ja. Ich hatte auch schon Burnout davon ab. Ja. Unter den Bedingungen.
Also okay. Vielleicht nochmal, ich kann mir vorstellen, dass das ein ein Problem ist und dass es auch gut wäre, sich da entsprechende Hilfe zu suchen. Aber man muss doch sagen, das zeigt vielleicht nochmal, wie schillernd dieser Begriff Burnout ist. Die Situation, die Sie jetzt gerade schildern, würde ich nicht auf Anhieb jetzt unter diese Überschrift setzen. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Also wenn man feste Überzeugungen hat, auch solche, die gut begründet sind und stößt dann auf Widerstand, wird erlebt etwas, was man als Mobbing bezeichnen kann, dann fühlt man sich natürlich auch nicht wohl und muss sehen, wie kommt man da wieder zurecht. Das würde ich aber jetzt nicht als Burnout bezeichnen. Der Begriff ist einfach anders definiert. Also so durch Belastungen in der Berufswelt zum Beispiel.
Also es ist ein Leiden unter der Situation, ein Druck, ja, den man stark fühlen kann, aber das würde man im Fach nicht als Burnout bezeichnen.
Genau.
Dankeschön, Herr, für Ihren Anruf, Herr Schenk. Alles Gute Ihnen. Und wir kommen nun von Köln nach Memmingen. Von dort ruft uns Frau Vögel an. Grüß Sie, Frau Vögel. Guten Tag.
Ja, da ist Vögel. Grüß Gott. Ich hätte was, einen ganz kurzen Beitrag noch zu der Dame, wo also vorher angerufen hat, wo gesagt hat, mit der Klinik in Windach. Und da möchte ich bloß einen kurzen Einwurf bringen. Und zwar, ich war 2011 6 Wochen in dieser Klinik. Und es ist mir auch aufgefallen, dass da also kein glaubensmäßiger Hintergrund war. Aber ich hatte damals dann das Glück, da ist nicht weit weg die Erzabtei St. Ottilien. Und ich bin also fast täglich, also entweder zu Fuß oder mit dem Auto oder wie man halt gerade die Möglichkeit hatte, darüber gegangen zu irgendwelchen Gottesdiensten, Lautes, Vesper und was da so alles angeboten wird. Und ich war also in der Klinik, muss ich sagen, trotz allem gut betreut und habe das dann also verbunden mit dieser Erzabtei in St. Ottilien. Da hat man auch jeden Tag eine Möglichkeit zu Seelsorgegesprächen. Und durch das, dass ich da auch so eine Fröhlichkeit dann bekommen habe in der Zeit, wo ich war, habe ich viele, viele Patienten da drüben also informiert, weil sie alle gefragt haben, wo gehst du immer hin? Und dann habe ich gesagt, in die Erzabtei St. Ottilien zu den Benediktinern. Und da sind damals viele, viele Patienten nach St. Ottilien rüber gewandert und so konnte man das gut verbinden mit also dieser also Psychotherapie in Windach. Das wollte ich nur kurz einwerfen.
Gut, ich danke Ihnen, Frau Vögel. Wir können jetzt natürlich hier nicht welche Kliniken beurteilen und wahrscheinlich erlebt da auch jeder, macht seine persönlichen Erfahrungen. Es wird wahrscheinlich niemand mit jeder Einrichtung 100% zufrieden sein. Genau, das heißt, da muss man vielleicht einfach auch schauen, Herr Professor Weig, wenn man irgendwo eine Klinik sucht, was vielleicht eine gute Umgebung sein kann, hat man da die Wahl?
Ja, also in der Regel hat man ja die Wahl, zumindest wenn man privat krankenversichert ist. Das ist halt leider eine Einschränkung, dass die gesetzlichen Versicherer nicht überall zahlen und zum Teil auch die Klinik vorgeben, in die man dann gehen muss, in Anführungszeichen. Man kann dann versuchen, drüber zu reden mit der Versicherung, aber ist als gesetzlich Versicherter dem halt doch etwas ausgeliefert. Das ist die Einschränkung. Ansonsten kann man sich natürlich heute zum Beispiel im Internet gut über die Angebote informieren und sich dann das raussuchen, was einem am geeignetsten erscheint. Vielleicht, bevor man dann wirklich dahin geht, aufgrund der Informationen im Internet auch nochmal sich dort melden, dort anrufen, eine Mail hinschreiben, dann kriegt man noch genauere Informationen. Das ist der Weg, den ich in der heutigen Zeit dafür vorschlagen würde.
Dass man schon schaut, wo man hingeht, wenn man betroffen ist. Genau. Womit wir jetzt noch zum Abschluss vielleicht bei dem Thema wären, wenn man von Burnout betroffen ist, wenn man nun doch einfach nicht auf sich genug geachtet hat, sich hat schleifen lassen, auch vielleicht von seiner Begeisterung und von seiner Hingabe für die Sache, was ja auch manchmal passieren kann. Was kann man dann tun? Also wie wird Burnout behandelt?
Also wenn man schon so weit ist, dass man den Eindruck hat, man kommt selber nicht mehr damit klar und nicht mit Hilfe von Familie und Freunden, dann sollte man professionelle Hilfe aufsuchen. Das heißt erstmal zu einem niedergelassenen Facharzt oder psychologischen Psychotherapeuten oder zu einer entsprechenden Fachambulanz gehen. Als gläubiger Mensch eventuell auch sich erkundigen im kirchlichen Bereich, ob es in kirchlichen Beratungsstellen oder bei einzelnen Priestern, die auch mit der Seelsorge in solchen Fällen vertraut sind, jemanden gibt, den man ansprechen kann. Und mit dem wird man dann erstmal drüber sprechen. Und wie wird Burnout behandelt? Im Wesentlichen psychotherapeutisch. Das heißt, man versucht dann im Gespräch herauszufinden, was die Faktoren sind, die dazu geführt haben, dass man in die Situation gekommen ist, was man daran ändern kann, wie man Gegenkräfte stärken kann, ob man vielleicht an der äußeren Situation was ändern kann und sollte. All das wäre dann Gegenstand eines solchen Gesprächs. Wenn das nicht ausreicht, weil jemand schon durch Folgekrankheiten zu weit runter ist, sage ich jetzt mal, dann ist am ehesten eine stationäre Behandlung angezeigt. Erstmal raus aus der Belastung in ein förderliches Milieu, wo man dann für einige Wochen jedenfalls mal die Umgebung hat, die eigentlich gut ist zur Genesung, und dann eine intensive Psychotherapie. Das ist das, was wir vorschlagen.
Wo man dann versucht, auch an die Wurzeln zu kommen, und dass man die psychischen Ursachen.
Eben, was ich gerade mit Faktoren bezeichne, mit welcher Methode das dann macht, ob man da eher so in der Vergangenheit sich bewegt, wie es vor allem die tiefenpsychologisch orientierten Schulen tun, oder ob wir wie wir sind eher verhaltenstherapeutisch orientiert, eher so die realen Verhältnisse sich anschaut, das, was passiert ist und was zurzeit der Fall ist und wie man das ändern könnte. Das sind dann noch so Nuancen.
Aber es heißt also, wenn es gar nichts mehr geht, dann gehört man in die Hände von
Fachleuten,
während wenn man einfach so die ersten Warnsignale sieht, die eben so eine depressive Stimmung oder Müdigkeit, morgens nicht mehr aus dem Bett kommen und das eigentlich gar nicht einem normalerweise so geht, dann kann man vielleicht noch selber damit umgehen.
Wobei das, was Sie jetzt nennen, also so wirklich depressive Stimmung, nicht nur mal einen Tag schlechte Laune und morgens nicht mehr aus dem Bett kommen, das wären nach meiner Einschätzung schon Symptome, die dann doch zu einer fachkundigen Hilfe führen sollten. Mhm. Wenn man nur das Gefühl hat, ach, ich gehe nicht mehr so gerne zur Arbeit wie früher und bin öfter mal so ein bisschen schlecht drauf, das wären dann vielleicht eher noch so Vorboten, wo man noch gucken könnte, ob man das wieder hinkriegt.
Und dann, wenn man dann nun eine solche Behandlung durchlaufen hat und vielleicht auch die Gegebenheiten, die Faktoren teilweise etwas ändern konnte, wie ist es dann, kann man dann danach mehr oder weniger durchstarten wie früher? Oder ist es so, dass doch einfach da so eine geringere Belastbarkeit übrig bleibt?
Das ist individuell sehr unterschiedlich. Also manche Leute, die ich hier erlebe in der Klinik, die so eine Zeit, durchschnittlich dauert das bei uns 6 Wochen, so mitmachen. Manche von denen knüpfen nachher einfach wieder an und machen so weiter wie zuvor, haben was dazugelernt, gehen anders mit den Situationen um, finden wieder neue Kräfte, kommen vielleicht nach 2 oder 3 Jahren mal wieder, weil sie so eine Auffrischung brauchen. Aber es geht im Wesentlichen so weiter. Manche Menschen werden mit sich wesentlich achtsamer, merken, so geht's eigentlich nicht weiter, wechseln dann den Arbeitsplatz oder ihren Arbeitsstil. Also es wird was deutlich anderes. Manche sind so belastet und angeschlagen, dass sich dann rausstellt, Sie kommen eigentlich so nicht weiter, sie müssen ihr Leben doch radikal ändern. Sie haben eine starke Einschränkung. Manche sagen auch, also das, was ich da hatte, das will ich nicht mehr. Ich wechsle jetzt den Arbeitsplatz oder sogar ganz den Beruf. Ich werde Aussteiger und mache was ganz anderes. Also die individuellen Lösungen sind da sehr verschieden. Aber in aller Regel sind sie für den betreffenden Menschen positiv, so dass er sagt, ich habe jetzt wieder einen Weg gefunden, ich weiß jetzt, wie es gehen kann, ich komme mit meinem Leben so oder so wieder zurecht.
Man kann ja auch einen Burnout als einen Moment der Krise bezeichnen und damit auch als einen Moment der Chance. Ich erinnere mich in meinem Bekanntenkreis an jemanden, der schon ordentlich in der Arbeit zu tun hatte, gleichzeitig aber auch in so einer familiären, fürchterlichen Spannung stand, innerlich verheiratet, Kinder und gleichzeitig aber eine andere Beziehung nebenher laufen, dann völlig zusammengebrochen ist und dann eben in dem Moment dann vielleicht auch mal für sich klar Schiff machen musste, wo es denn nun privat lang geht. Das heißt, manchmal kann ein Burnout auch ein Warnsignal sein.
Genau. Ganz genau, also so Situationen so ähnlich wie die, die Sie gerade schildern, erleben wir öfter mit unseren Patientinnen und Patienten. Und genauso wie Sie sagen, ist es auch. Es ist gleichzeitig ein Risiko, dass man dadurch also Schaden nimmt, aber es ist gleichzeitig auch eine Chance, sich vielleicht neu zu besinnen, einen neuen Weg zu finden, Dinge auszuprobieren, an die man vorher gar nicht gedacht hätte, sich zu entscheiden, genauso wie Sie es jetzt sagen, und dadurch wieder in ein gutes Leben zu kommen.
Auch die Wertigkeit nochmal zu überprüfen, genau. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Genau. Meine Zeitspanne ist so und so lang.
Genau.
Wenn man es, oder vielleicht kürzer, das kann man nicht absehen, was möchte ich wirklich aus meinem Leben machen?
Genau.
Noch ein letztes, Professor Weick, Sie haben gesagt, Sie können als Ärzte nicht in dem Sinne missionarisch unterwegs sein. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, Sie erkennen auch als Ärzte, als Psychiater, Psychotherapeuten, den Wert innerer Ressourcen. Kann es sich dann auch im Gesundheitssystem lohnen, wenn man die Patienten darauf aufmerksam macht, dass es innere Ressourcen gibt und wie gut es ist, auch solche zu finden, etwas nach dem zu suchen, was das Leben von innen her tragen kann?
Sicher. Also ich glaube, entscheidend ist zweierlei, dass Ärzte und Psychotherapeuten selber zu dem Thema eine Einstellung finden und wenn sie sozusagen Glück haben, wenn sie die Gnade erfahren, selber aus einer Glaubensüberzeugung heraus leben und arbeiten können. Das tut ihnen dann selber gut, das beeinflusst aber auch positiv ihre Wirkung auf Patienten und Klienten. Dass sie ein offenes Ohr haben, dass sie die Frage nicht ausklammern, dass sie für religiöse Bedürfnisse und Empfindungen ihrer Patienten offen sind und dass sie, das wäre jetzt sozusagen ja die unterste Stufe, dass sie Menschen vielleicht einfach mal darauf ansprechen, wie das so ist, also ob die in der Richtung irgendwelche Fragen haben, dass es eventuell gut sein kann, sich damit auseinanderzusetzen. Nur an der Stelle hört es dann eben auf. Also wir werden nicht, das ist nicht unser Auftrag, das würde die therapeutische Beziehung auch stören, wenn wir jemanden von unserem Glauben überzeugen wollten, wenn wir den missionieren wollten. Ich denke, andererseits ist sowas wie eine kirchlich getragene Klinik und ein im kirchlichen Bereich tätiger Therapeut, ja, ich sage das immer so, ist auch ein Teil der Pastoral. Also wir werden da auch pastoral tätig, wir bekennen Farbe, aber eben nicht so in der Form, dass wir Leute, die das gar nicht wollen, missionieren wollen.
Burnout, wenn die Seele streikt, das war unser Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Ein ganz herzliches Dankeschön an Professor Dr. Wolfgang Weick.
Gerne geschehen.
Er ist Direktor des Zentrums für seelische Gesundheit der Nies-Stenzen-Kliniken in Osnabrück. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen allen von Herzen alles Gute und auch Gottes Segen für Ihr Wirken. Dankeschön, Professor
Danke,
Weick.
Danke auch Ihnen persönlich.
Dankeschön. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten oder weiterempfehlen möchten, dann können Sie gerne auf den Internetauftritt von Radio Horeb aufmerksam machen unter www.horeb.org. Dort gibt es einen Abschnitt mit Podcast. Da können Sie draufgehen und im Podcast der Lebenshilfe finden Sie dann auch in Kürze diese Sendung zum Nachhören im Internet. Oder Sie melden sich beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Nummer 08328 921 120. Auch ich verabschiede mich, wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie noch dran bei Radio Horeb, Ihre Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.